Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil gefällt, das mehrere hunderttausend Bausparer betrifft. Danach dürfen die Bausparkassen Altverträge kündigen, wenn 10 Jahre nach der Zuteilungsreife kein Baudarlehen in Anspruch genommen wird. Viele Kunden hatten ihr angespartes Geld liegen lassen, weil alte Bausparverträge mehr Zinsen bringen als heute üblich. Der BGH stellte nun klar, dass der Anspruch auf diese Zinsen nicht unbegrenzt gilt.
2,5% Zinsen, so viel wie in seinem 20 Jahre alten Bausparvertrag, würde Peter Differ aus Mannheim heute nicht bekommen. Vor 3 Monaten kündigte ihm seine Bausparkasse.
Das kann nicht wahr sein, dass Sie mit einem Bausparkunden, mit einem langjährigen Bausparkunden einfach so umgehen und ihn kündigen, nur weil die Gewinnaussichten für die Bausparkasse nicht mehr da sind. Das kann es nicht sein.
Bei einem Bausparvertrag wählt der Kunde eine bestimmte Summe, die er am Ende zur Verfügung haben will, zum Beispiel 20.000 Euro. In Phase 1 spart er ungefähr die Hälfte an, zahlt also ein. Dafür bekommt er Zinsen. Ab Phase 2 könnte der Kunde ein Bauspardarlehen erhalten über die restliche Summe. Solange er dieses Geld aber nicht in Anspruch nimmt, bekommt er weiter Zinsen. Diese sind inzwischen jedoch deutlich höher als am Markt üblich. Die Bausparkassen wollen daher aussteigen. Sie berufen sich auf ein gesetzliches Kündigungsrecht, wenn der Kunde 10 Jahre kein Darlehen abgerufen hat.
Bausparen, wie der Name schon sagt, richtet sich auf einen wohnwirtschaftlichen Zweck, Verwendung, Modernisierung, Renovierung, Kauf einer Wohnung und ist kein reines Sparprodukt.
Zweck des Bausparvertrags sei es, den Anspruch auf ein Darlehen zu erhalten, betonte auch der BGH. Bausparer sind zwar nicht verpflichtet, das Darlehen abzurufen, machen sie das 10 Jahre lang nicht, obwohl sie es könnten, darf ihnen die Bausparkasse aber kündigen, so das Urteil. Rund 250.000 Bausparern mit Altverträgen wie Peter Deffer wurde bereits gekündigt. Viele weitere in seiner Situation werden nach dem heutigen Urteil damit rechnen müssen.
Verteidigungsministerin von der Leyen treibt ihre Pläne für eine größere Bundeswehr voran. Heute gab sie bekannt, dass das Personal deutlicher aufgestockt werden soll als bisher geplant, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Für diesen gab die Ministerin eine Zielgröße von knapp 200.000 Soldaten bis 2024 aus.
Die Bundeswehr rüstet auf, die Armee soll deutlich vergrößert werden. Das hat die Verteidigungsministerin heute mit Blick auf die gewachsenen Aufgaben angekündigt.
Die Sicherheitslage um uns herum spricht eine andere Sprache. Die erfordert schlicht und einfach, dass die Bundeswehr auch die Aufgaben erfüllt, die ihr gestellt werden. Das Parlament schickt die Bundeswehr in die Einsätze. Und zu dem Afghanistan-Einsatz sind allein in den letzten 3 Jahren durch den Terror Mali, Irak, Syrien dazugekommen.
Zu den derzeit 17 Auslandseinsätzen kommen weitere Aufgaben hinzu, zum Beispiel in der Cyberabwehr, auf den neuen Korvetten der Bundeswehr oder in den Panzerbataillonen. Der bereits im vergangenen Jahr angekündigte Aufwuchs soll nun noch einmal gesteigert werden. Konkret heißt das, die derzeit 178.000 Zeit- und Berufssoldaten sollen bis 2024 auf 198.000 anwachsen. Die Zahl der Zivilbeschäftigten soll dann bei rund 61.400 liegen. Die Opposition nennt das überflüssig.
Die Linke lehnt das ganz dezidiert ab. Diese Auslandseinsätze, von der Frau von der Leyen spricht, dienen natürlich dazu, das Gewicht Deutschlands in der Welt zu erhöhen mit militärischen Maßnahmen. Und das brauchen wir nicht.
Die Grünen verlangen deutlich weniger Auslandseinsätze.
Und da geht es dann eher um sicherheitspolitische Prioritäten. Da muss man auch darüber reden, dass man vielleicht einige Einsätze nicht weiterführt, dass man Aufgaben reduziert, dass man entbürokratisiert.
Nachdem die Bundeswehr jahrelang systematisch reduziert wurde, will von der Leyen jetzt die Trendwende. Mehr Soldaten für mehr internationale Einsätze. Damit kommt sie zugleich auch den massiven Forderungen der USA nach, mehr Geld für Verteidigung zu investieren.
Die Arbeitnehmervertretung bei Opel hat sich zuversichtlich zur geplanten Übernahme durch den französischen Konzern PSA geäußert. Der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats, Schäfer-Klug, hatte gestern an einem Treffen mit PSA-Chef Tavares teilgenommen. Dieser habe glaubhaft vermittelt, dass er an einer nachhaltigen Entwicklung von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall interessiert sei. Heute telefonierte Tavares mit Bundeskanzlerin Merkel.
Frisst der Peugeot-Löwe den Opel-Blitz? Bedeutet ein Verkauf von Opel, dass in den Werken in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern Jobs gestrichen werden? Diese Frage treibt die mehr als 19.000 Opel-Mitarbeiter hierzulande seit einer Woche um. Erste Entwarnung kommt nun aus dem Kanzleramt. In einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Merkel habe Peugeot-Chef Tavares Garantien für Opel für den Fall einer Übernahme gegeben. Opel solle eigenständig bleiben und Peugeot werde bestehende Standort-, Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen. Das sei erfreulich, sagte Bundesarbeitsministerin Nahles, die in Berlin ihre französische Amtskollegin empfing.
Ich begrüße die Erklärung von Peugeot heute, dass sie sich an alle Vereinbarungen halten, die die Standorte und Tarifverträge der Standortsicherung betreffen und dass sie vor allem auch das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern suchen wollen.
Die aktuelle Beschäftigungsgarantie gilt bis Ende nächsten Jahres. Investitionszusagen für die deutschen Werke bis 2020. Nur darauf beziehen sich die Zusagen von Peugeot. Arbeitnehmervertreter sehen einen Verkauf trotzdem positiv.
Gemeinsam mit der Opel-Geschäftsführung haben wir die Chance, mit PSA den zweitgrößten europäischen Automobilkonzern zu schaffen, mit deutsch-französischen und britischen Wurzeln. Damit wollen wir die Zukunft unseres Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze sichern.
Ab 2019 könnten Arbeitsplätze gestrichen werden.
Der Vorstoß des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Schulz für Korrekturen an den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 stößt auf ein geteiltes Echo. Zuspruch für Schulz kam von den Gewerkschaften. Die Arbeitgeber dagegen warfen Schulz vor, er setze Erfolge im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aufs Spiel. Von 2003 an hatte die rot-grüne Koalition des damaligen Kanzlers Schröder die Agenda-Reformen auf den Weg gebracht, unter anderem Einschnitte beim Arbeitslosengeld.
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles am Nachmittag in einem Berliner Industriebetrieb. Die SPD-Politikerin ist auch auf der Suche nach einem Renner für den Bundestagswahlkampf. Sie erarbeitet für den designierten SPD-Kanzlerkandidaten Schulz grundlegende Veränderungen der Schröderschen Agenda 2010.
Eins ist klar, die Arbeitsmarktlage ist eine andere als vor 15 Jahren. Die Rahmenbedingungen sind andere. Und deswegen brauchen wir auch neue Antworten für die Zukunft. Und deswegen finde ich es völlig legitim und normal, dass wir uns genau an diesem Punkt auch aufmachen.
Schulz' Forderungen umfassen die längere Zahlung von Arbeitslosengeld I für Ältere, eine höhere Rente für Geringverdiener mit vielen Berufsjahren und vor allem weniger befristete Beschäftigungsverhältnisse. Während der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse insgesamt zwischen 1991 und 2015 von 5,9 auf 8,4% anstieg, legte er bei den 25- bis 34-Jährigen von 8,4 auf 17,9% zu, auf mehr als das Doppelte. Die Arbeitgeber loben die zusätzliche Flexibilität und wettern scharf gegen Schulz' Vorstoß.
Wir stehen zu dem System der befristeten Arbeitsplätze, weil sie eine Brücke in dauerhafte Beschäftigung bilden. Wir brauchen jetzt keine Agenda fürs 19., sondern fürs 21. Jahrhundert. Und die Vorschläge aus der SPD gucken zurück, nicht nach vorne.
Dagegen betont der DGB soziale Unsicherheit als Folge aufeinanderfolgender Arbeitsbefristungen und beruft sich auf eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Man kann schon sehen, dass befristete Beschäftigte niedrigere Löhne haben. Sie haben auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, verheiratet zu sein, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. Sie haben auch schlechtere Arbeitsbedingungen.
Martin Schulz' Vorstoß hat noch heute hohe Wellen geschlagen. Union und Arbeitgeberseite zweifeln seine Sachkenntnis an. Doch die SPD gibt sich unbeeindruckt. Sie hält das Thema soziale Gerechtigkeit für ihren Wahlkampfrenner.
Die Bundesregierung plant ein Transparenzregister, das mehr Licht in die Geflechte von Briefkastenfirmen bringen soll. Auf die Einzelheiten einigten sich Bundesfinanzminister Schäuble und Justizminister Maas. Morgen soll der Gesetzentwurf vom Kabinett gebilligt werden. Er sieht unter anderem vor, dass Organisationen und Journalisten Einblick in das Register bekommen sollen. Sie müssen aber ein berechtigtes Interesse nachweisen.
Ein sicherer Hafen für Geldwäscher und Steuerflüchtlinge sind Länder wie Panama lange gewesen. Doch Hunderttausende von Briefkastenfirmen, die die wahren Eigentümer verschleiern. Dem Finanzminister in Berlin, schätzt der Bundessteuerzahler, gehen so mindestens 10 Milliarden Euro pro Jahr verloren. Das Transparenzregister soll dies ändern. Es soll zentral und digital sein, Eigentümer von Unternehmen benennen, aber nicht allgemein zugänglich sein. Einsicht ins Transparenzregister sollen Behörden erhalten, zum Beispiel die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Unternehmen, die besonders sorgfältig sein müssen, zum Beispiel Banken. Und bei berechtigtem Interesse auch Nichtregierungsorganisationen und Journalisten. Die Grünen kritisieren diese Einschränkungen.
Gerade wenn es auch um grenzüberschreitende Kriminalität geht, ist es eine massive Hürde zur Aufklärung dessen, was da in intransparenten Unternehmensstrukturen passiert.
Das Finanzministerium verweist auf internationale Standards.
Wir setzen zunächst mal an der Stelle eine EU-Richtlinie 1:1 um und haben vor dem Hintergrund dann abzuwägen, das Interesse an der Bekämpfung von organisierter Kriminalität gegen die Datenschutzberechtigung der betroffenen Menschen. Und da versuchen wir sozusagen eine Abwägung zu treffen und beiden Zielen gerecht zu werden.
Bis Juni will das Finanzministerium das Gesetz durch Bundestag und Bundesrat gebracht haben. Volle Transparenz hat Finanzminister Schäuble vor knapp einem Jahr angekündigt. Die soll es jetzt nicht für alle geben, offenbar auf Druck von Wirtschaftsverbänden hin. Manche sprechen deswegen von einer dürftigen Minimallösung.
US-Präsident Trump hat einen neuen Sicherheitsberater ernannt. Mit Herbert Raymond McMaster holt er wieder einen hochrangigen Militär in sein Team. Der 54-jährige General mit Einsatzerfahrung im Irak und in Afghanistan tritt die Nachfolge von Michael Flynn an, der wegen umstrittener Russland-Kontakte zurückgetreten war. Anders als sein Vorgänger genießt McMaster als Strategieexperte Ansehen über Parteigrenzen hinweg. Ein Militärgericht in Tel Aviv hat einen israelischen Soldaten zu 1,5 Jahren Haft verurteilt, wegen der Tötung eines schon schwer verletzt am Boden liegenden Palästinensers. Eine israelische Menschenrechtsorganisation hatte gefilmt, wie Elor Azaria den Messerattentäter in den Kopf schoss. Der Fall vor dem Militärgericht hatte in Israel und darüber hinaus für Kontroversen gesorgt. Die palästinensische Autonomiebehörde kritisierte das ihrer Ansicht nach zu niedrige Strafmaß.
Elor Azaria am Vormittag auf dem Weg ins Gericht. Der 21-Jährige wie immer umsorgt von seinen Eltern. Den gesamten Prozess hat er mit diesem Gesichtsausdruck verfolgt, der nicht klar zu deuten ist. Das Urteil, 1,5 Jahre Haft, ein weiteres Jahr auf Bewährung. Die Tat festgehalten auf dem Video eines palästinensischen Menschenrechtsaktivisten im März vergangenen Jahres in Hebron. Elor Azaria, damals Militärsanitäter, tötet mit einem Kopfschuss einen verletzt und wehrlos am Boden liegenden Palästinenser. Der hatte zuvor auf einen israelischen Soldaten eingestochen. Der Fall spaltet Israel, das Land, mit allgemeiner Wehrpflicht. Im Urteil heißt es, Azaria habe sich zum Richter und Henker gemacht, den Wert menschlichen Lebens verachtet. Dass es unter dem geforderten Strafmaß von 3 bis 5 Jahren blieb, begründeten die Richter damit, dass es sein erster Kampfeinsatz war. Die Richter haben ausgewogen geurteilt. Das relativ milde Strafmaß sei den politischen Umständen geschuldet. Auf der anderen Seite hätten sie die klare Botschaft vermittelt, dass in einem Rechtsstaat eine Erschießung, die fast einem Mord ähnle, nicht geduldet werde. Der Vater des erschossenen Palästinensers verfolgte die Urteilsverkündung in Hebron. Mit dem Urteil fühle er sich verspottet. Sein Sohn sei wie ein Tier erschossen worden. In Tel Aviv vor dem Militärhauptquartier forderten Dutzende die sofortige Freilassung Azarias. Der israelische Premierminister Netanyahu hatte sich bereits im Vorfeld für eine Begnadigung ausgesprochen.
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF warnt vor drastisch zunehmender Unterernährung. 1,4 Millionen Kinder sind nach einem Bericht vom Hungertod bedroht. Im Bürgerkriegsland Jemen und im Nordosten von Nigeria sei die Not besonders dramatisch, ebenso im Südsudan und in Somalia. In den Krisenregionen sei die Nahrungsmittelproduktion häufig zerstört. Viele Hilfsbedürftige seien wegen Blockaden oder Gefechten nur schwer erreichbar.
Im australischen Melbourne ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start in ein Einkaufszentrum gestürzt. Der Pilot und die Insassen, 4 Touristen aus den USA, starben. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren die Geschäfte noch nicht geöffnet. Der Absturzort liegt neben einer stark befahrenen Straße. Unglücksursache war vermutlich ein Triebwerksausfall.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. Februar.
Ein Sturmtief, das nach Skandinavien zieht, bestimmt morgen unser Wetter. Heute Nacht breiten sich von Nordwesten kräftige Regenfälle aus, die morgen über dem Norden und der Mitte liegen. Im Süden nur wenig Regen, in Alpennähe ab und zu Sonne. Auch an den Küsten später freundlicher, dazu sehr windig mit stürmischen Böen. Auf den Bergen und an den Küsten schwere Sturmböen. Am Niederrhein heute Nacht bis 10, im Nordosten örtlich nur 2 Grad. Morgen 6 Grad an der Nordsee bis 14 Grad am Oberrhein. Auch am Donnerstag teilweise kräftiger Regen, dabei stürmisch mit der Gefahr von orkanartigen Böen bis ins Flachland, im Süden freundlicher. Am Freitag wechselhaft und vorübergehend kühler, auch am Samstag unbeständig, aber milder und im Nordwesten wird es wieder stürmisch.
Um 22.15 Uhr hat Karim Joska diese Tagesthemen für Sie. Neue Strategie, wie das BKA islamistische Gefährder besser durchschauen will und Rückkehr in die Sperrzone. Greenpeace warnt Fukushima-Opfer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.